Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Nur einen Ort, an dem ich alles find. Egal ob Tofu hat oder Bio-Rind und Bier.
Ja, in manchen Kreisen hätte das durchaus erfolgreich werden können. Dieser Werbesong für eine Supermarktkette, gesungen von Michael Wendler, gestern noch groß angekündigt. Und jetzt ist die Werbekampagne geplatzt, so wie vieles andere wahrscheinlich auch in Michael Wendlers Leben. Zum Beispiel ein Vertrag mit RTL, weil gestern hat er RTL gekündigt. Er sagt nämlich, die Medien seien alle gleichgeschaltet und sie folgen alle einem geheimen Corona-Plan der Regierung. Krude Thesen, und die Frage ist, ist sowas tatsächlich das Ende? Oder kann man von sowas als Star auch irgendwie profitieren? Das fragen wir gleich einen Werbeexperten hier im Kompressor. Ich bin Massimo Majo. Schönen Freitagnachmittag. Michael Wendler ist in Schlagerkreisen sehr bekannt, aber auch in Reality-TV-Kreisen. Er war Juror bei Deutschland sucht den Superstar, zumindest für kurz. Und jetzt kann es sein, dass seine Karriere von einem Tag auf den anderen zu Ende ist, weil er hat gekündigt bei RTL mit folgender Begründung.
Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.
Und Michael Wendler glaubt auch, dass alle Medien und auch RTL gleichgeschaltet seien, politisch gesteuert. Er soll vor seiner Entscheidung eine Stunde lang mit Attila Hildmann telefoniert haben. Das hat scheinbar Spuren hinterlassen. Wendler schaufelt sich sein eigenes Karrieregrab, so lauten dann jetzt die Schlagzeilen heute. Und ob das wirklich so ist, darüber spreche ich mit dem Werbefachmann Mirko Derbmann, Kreativdirektor bei Scholz & Friends. Hallo, Herr Derbmann.
Hallo.
Man fragt sich ja, wieso jemand, der so sehr seine eigene Marke ist, so einen Schritt geht. Haben Sie aus Ihrer Werbeperspektive eine Erklärung dafür?
Naja, also es gibt ja jetzt gelegentlich die Vermutung, dass er damit strategisch irgendwelche Karriereziele verfolgt, also sich da neu erfinden oder neu etablieren will. Aber das halte ich erstmal für ausgeschlossen. Ich glaube eher, dass er wie so viele Menschen heutzutage glaubt, etwas herausgefunden zu haben und irgendeiner Sache auf der Spur zu sein. Und in diesem festen Glauben, könnte ich mir aus seiner Perspektive vorstellen, hält er das jetzt für seine Verantwortung, das bekannter zu machen und will sowas Ähnliches wie Rückgrat zeigen. Und da ist er, Sie haben Herrn Hildmann gerade schon angesprochen, Xavier Naidoo ist auch noch so eine Figur. Da ist er ja nicht der Einzige, der jetzt plötzlich irgendwie seinen revolutionären Geist entdeckt und es irgendwie als seine staatsbürgerliche Verantwortung versteht, hier die Wahrheit zu verbreiten. Es ist eben nur eine sehr spezielle Wahrheit, die jetzt nicht gerade Mainstream ist.
Aber er ist ja trotzdem jetzt kein Politiker oder irgendwie Philosoph oder sonst was, sondern Entertainer und eben eine Marke, hat mit seinem Entertainment immer sein Geld verdient. Kann es irgendwie sein, dass er dadurch doch auch profitieren kann, irgendwie auf anderen Kanälen in der fernen Zukunft oder so? Oder spielt das gar keine Rolle für ihn, glauben Sie?
Also ich glaube, er selber könnte das vielleicht sogar so sehen, weil man ja nicht genau überblickt, woher der Applaus kommt, ob ihm jetzt Millionen von Leuten zujubeln oder eben 10.000 oder 1.000 auf Telegram, ist für ihn selbst vielleicht gar nicht so genau unterscheidbar. Aber natürlich, die Marke Wendler ist eigentlich eine unpolitische Marke. Das steht ja eher für Feierfreude und Unbeschwertheit und ein bisschen Spaß und ab und zu mal ein Bier trinken auf Mallorca. Insofern passt es eben eigentlich so gar nicht zu ihm. Und ich glaube auch, dass die Leute von ihm jetzt gar nicht erwarten, dass er sich politisch äußert. Und insofern verbaut er sich dadurch natürlich erhebliche Zugänge, weil es ist natürlich klar, dass jetzt auch Marken eben wie Kaufland oder RTL, die eben auf eine breite Akzeptanz angeboten sind und sich jetzt auch nicht unbedingt in politische Scharmützel hineinziehen lassen wollen, dass die eben mit sowas auch gar nichts anfangen können und letztendlich eben auf eine Markenpersönlichkeit Wendler, die eher unbeschwert, fröhlich, unpolitisch agiert, setzen würden, aber eben auf keinen Fall auf jemanden, der so stark polarisiert und dann im Ende, glaube ich, auch in der deutschen Gesellschaft natürlich Unterstützung erfährt, aber eben von sehr, sehr kleinen Gruppen, die ja auch weitestgehend marginalisiert sind, auch wenn sie in bestimmten Kanälen sehr laut sind und es nicht so wirkt.
Sie haben vorhin gesagt, dass er vielleicht damit Rückgrat beweisen will, Haltung zeigen. Das ist ja eigentlich jetzt werbetechnisch gedacht nicht schlecht, oder?
Ja, das ist ganz interessant, dass in der Werbung und im Marketing so Begriffe wie Purpose, also Zweck, ein höherer Zweck und Nachhaltigkeit und solche Dinge, Haltung zeigen, seit einigen Jahren schon ein sehr starker Trend sind. Es gibt kaum noch eine Marke, die nicht irgendwie sich so positionieren möchte, dass sie als authentisch, glaubwürdig und Haltung zeigend im Zweifel sogar auch im politischen Feld wahrgenommen wird. Aber normalerweise versteht man das eben üblicherweise, Stichwort Nachhaltigkeit sagt das schon, im Sinne von Klimaschutz, Demokratieschutz, Offenheit, Diversität. Und das ist jetzt mal ganz interessant, dass ich bei Wendler jetzt das Gefühl habe, dass da jemand zum ersten Mal in seinem Leben sich so richtig gerade macht und Rückgrat zeigen will, aber eben aus so einer ganz anderen Ecke. Das ist, also es ist eigentlich ein Marketing-Schlagwort, das wirklich in aller Munde ist, aber halt selten so und eigentlich nie so. Aber natürlich profiliert es auch. Also Björn Höcke lebt natürlich auch davon, dass er Anfeindungen aushält oder die AfD generell. Also diese Art von wir stehen zu unserer Meinung, komme was wolle, das ist natürlich was, was jetzt erstmal, also er ist nicht ganz alleine damit, aber wie gesagt, im Marketing ist es eher so, dass der Trend gerade nicht dazu geht, auf diesem Gebiet Rückgrat zu zeigen.
Also auch der Werbeprofi geht nicht unbedingt davon aus, dass das jetzt ökonomisch irgendeinen Vorteil bringen könnte, wie Michael Wendler gerade
auf keinen Fall.
Mit seinen kruden Theorien von medialer Gleichschaltung und politischer Gesteuertheit die Bühne verlässt, wahrscheinlich. Vielen Dank. Mirko Derbmann war das Mitglied der Geschäftsleitung von Scholz & Friends hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Es ist jetzt schon das 17. Jahr in Folge, dass ein neues FIFA-Game rauskommt. FIFA 94, das war das erste. Heute gibt es FIFA 21. Alle Fans und alle E-Sport-Profis sind bereit. Die werden die nächsten Nächte wahrscheinlich durchzocken. Wobei es in den letzten Jahren auch immer wieder Kritik gegeben hat, was FIFA und das Geld angeht. Yannick Hanebohm kennt sich aus, ist einer der Hosts des E-Sport-Podcasts Unmuted. Und FIFA 21 hat er auch schon Probe gespielt. Hallo.
Hi, genau.
Jedes Jahr im Herbst eine neue Version FIFA. Wie viel Neues steckt jetzt wirklich in FIFA 21 drin?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, auf welchem Niveau man eigentlich FIFA spielt. Also bei uns beiden, jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich schätze mal, du bist kein E-Sportler.
Nein, nicht wirklich, hast du richtig geraten.
Genau, bei uns Casual-Spielern sagt man, ist es überschaubar so. Also gerade wenn man so die ein, zwei Games im Jahr spielt mit seinen Freunden auf der Couch, dann wird man vielleicht nicht so die krassen Neuerungen merken, aber die Profis, die werden ja relativ genau auf die zwei, drei Sachen schauen, die jetzt neu sind. Zum Beispiel, dass man jetzt eben auch Spieler in den freien Lauf schicken kann über so eine Schultertaste auf dem Controller. Das ist relativ wichtig, wenn man dann in die Finessen des Spiels reingehen kann. Kopfbälle sollen auch verbessert werden. Das ist auch ein großes Ding. Und natürlich, jedes Jahr gibt es eine neue Spielerdatenbank. Also die Spieler werden geupdatet, die Transfers, die es auch in dem, ja, in der echten Welt gibt, die werden sozusagen ins Virtuelle übertragen. Und die Spieler bekommen ihre neuen Noten. Und das wird dann auch immer relativ krass zelebriert. So, also jeder Spieler ist dann immer, guckt immer, was habe ich bei Laufstärke in FIFA und so weiter, wird dann auch auf Social Media kommentiert. Ja, und manche, wie zum Beispiel Aubameyang, die beschweren sich dann auch mal ganz gerne, wenn die Noten nicht so passen, wie sie eigentlich dachten.
Genau. Vielleicht nochmal für alle, die da nicht so tief drin stecken, wie ich auch, wie wir gerade schon festgestellt haben, was macht den Reiz auf? Wieso ist das Spiel so unheimlich erfolgreich?
Ja, das ist schwer. Also ich versuche das, entweder ist man Fußball begeistert oder man ist irgendwie Videospiel begeistert, dann ist es, glaube ich, relativ einfach zu erklären, warum FIFA so eine Faszination ausmacht. Das ist ein kompetitives Spiel. Man kann es super gut gegen Freunde auf der Couch spielen. Und es macht einfach Bock, wenn man jemanden an die Wand ballert. So, sag ich einfach mal. Wenn man nicht so videospielaffin ist, so, dann ist es vielleicht eher so, ja, vielleicht so diese taktische Komponente oder auch überhaupt, dass es einen Bezug hat zur Realität, anders als andere Videospiele. Ne? Mhm. Also der Fußball an sich ist ja auch schon ein Faszinosum und das dann digital umgesetzt, das ist schon auch super spannend, wenn man es nur betrachtet.
Und ein Erfolgsfaktor ist wahrscheinlich auch das Riesenmarketing, was da drin dahinter steckt, ne?
Genau. Also FIFA, muss man auch dazu sagen, ist so einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Titel von EA Sports, Electronic Arts also. Das ist eine US-amerikanische Spielefirma und der ganze Videospielmarkt boomt ja schon seit Jahren, also überschlägt sich mit Rekorden und da hat FIFA so 25% der Gesamtumsätze von diesem einen Publisher. Es wird gleichzeitig ziemlich krass vermarktet, natürlich über die Bundesligaspieler, dadurch, dass halt EA die Lizenz kaufen muss. Es ist eine teure Unternehmung für die. Und dann gibt es natürlich jetzt seit ein paar Jahren auch den E-Sport, der eigentlich, ja, dem immer so nachgesagt wird, das ist eigentlich nur eine Marketingveranstaltung. Aber auch da gibt es mittlerweile Preisgelder. Da spielen Profis um richtig viel Geld, sage ich jetzt einfach mal so. Also es sind so, was weiß ich, 25.000 Euro in der virtuellen Bundesliga, bekommt da die beste Mannschaft. Also das hat sich so mittlerweile fast emanzipiert als eigener Sport.
Genau, das ist so quasi die Profi-Ebene, die da eben auch drin steckt und wo eben gar nicht wenig Geld fließt und wo es dann natürlich auch schnell mal sensibel werden kann. Ne? Was für Probleme gibt es denn da?
Ja, FIFA wird tatsächlich nachgesagt, dass es nicht der stabilste E-Sport ist. Das liegt zum einen daran, dass die Server immer wieder Probleme machen und niemand weiß so richtig, woran das eigentlich liegt, aber es gibt ziemlich häufig Spielabbrüche und das ist jetzt, wenn wir beide spielen würden, wäre das nicht schlimm. Ne? Dann würden wir einfach ein neues Match machen. Aber stellen wir uns vor, wir sind irgendwie im Halbfinale der Weltmeisterschaft und dann gibt es einen Spielabbruch beim Stand von 1:1 in der 80. Minute. Dann tut das weh. Also dann weiß man auch, da muss es dann irgendwie auch noch Regeln geben. Und eigentlich darf das nicht passieren. Bei so einem teuren Business und auch bei so einem Vorzeigespiel wie FIFA, das war ein Riesenproblem auf jeden Fall.
Und da habt ihr für den Podcast auch mit einem Profispieler gesprochen, ne? Mit Elias Nährlich. Wir hören mal, was der dazu sagt.
Ja, genau. Wenn du da teilweise um 14 Uhr spielst, bewegen sich deine Spieler teilweise wie Bronzekarten. Und wenn du um 19 Uhr spielst, bewegen sie sich nochmal anders. Und wenn du um 21 Uhr spielst, ist das Gameplay nochmal anders. Die müssen es hinbekommen, dass es ein flüssiges, konstantes Gameplay gibt.
Genau, das sagt jetzt einer der Profispieler. Und spannend ist, der ist Hertha BSC-Spieler, also richtiger und gleichzeitig auch E-Sportler, habe ich das richtig verstanden?
Das wäre schön. Es gibt tatsächlich auch ein paar E-Sportler, die auch Profifußballer sind. Nicht in der ersten Bundesliga jetzt, aber so in der dritten. Elias von Hertha BSC ist jetzt nur E-Sportler.
Okay, aus der Hertha BSC E-Sportler-Mannschaft.
Ja, man sagt den E-Sportlern immer so ein bisschen nach, das sind die, die irgendwann verletzt wurden, irgendwie so im Fußball und die es da nicht ganz geschafft haben, also sind sie E-Sportler geworden. Aber es sind natürlich ganz andere Athleten, die können quasi einiges am Gamepad, an der Konsole. Und Elias ist eben einer, der bei Hertha spielt. Aber es gibt auch, Werder Bremen hat auch Spieler, Schalke 04 hat ihr eigenes FIFA-Spiel. Also genau, die sind Teil des Marketingkonzepts der Vereine, auch weil die Fußballvereine natürlich wollen, dass jetzt eine jüngere Zielgruppe quasi angesprochen wird, dass die auch sich wieder mit dem Verein identifizieren können, weil sie gemerkt haben, das Produkt Fußball reicht eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und deswegen gibt es jetzt halt auch E-Sports. Aber gleichzeitig muss man halt auch den FIFA-E-Sport so ein bisschen als eigenes Universum begreifen.
Mhm. Genau. Und das ist eben so ein Universum, wo Geld fließt, auch Gehalt wahrscheinlich, oder? Also da scheint ja Geld da zu sein.
Ja, genau. Also die meisten Einnahmen im E-Sport sind über Marketingverträge, also nochmal Sponsorships. Also Schalke 04 hat nochmal eigene Sponsoren im E-Sport und im Fußball. Also die sind teilweise auch getrennt. Das heißt, da investieren Leute oder Unternehmen, muss man eher sagen, extra in den E-Sport. Und dadurch können dann halt die Vereine auch ihren Spielern sowas wie Psychologen an die Hand stellen. Da habe ich mal mit einer für den Podcast vom VfL Bochum gesprochen. Katharina Hensch heißt die.
Wir fokussieren uns oder üben, dass man sich auf seine eigene Leistung fokussiert und gar nicht beim Gegenüber ist, ob das jetzt das Spiel ist oder der Konkurrent. Wenn ich den Ball gut angenommen habe und richtig reagiert, dann ist mir egal, ob FIFA den jetzt verwertet hat oder nicht, ob das Spiel gegen mich war, ob ich da jetzt Glück hatte oder nicht.
Also Coaching gibt es auf jeden Fall. Das ist, also wird ziemlich reingegriffen sozusagen.
Braucht man auch, ja.
Braucht man dann auch, ja, vor allem wenn es um so viel Geld geht und da so ein Druck dahinter steht. Und spannend ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da aber auch Geld reinstecken muss. Also man braucht wie so ein Startkapital.
Oh ja, genau. Da sprichst du was Wichtiges auch an. Bei FIFA wird nachgesagt, oder es ist Fakt, muss man eigentlich so sagen, dass FIFA Pay to Win ist. Also gerade in der kompetitiven Liga muss man sein eigenes Spiel kaufen, seine Spieler kaufen für eine Mannschaft. Und das geht über solche Booster-Packs. Die kennt man so ein bisschen vielleicht von Pokémon aus der Schule. Da weiß man nie so richtig, was drin ist für einen Spieler. Und die kosten richtig viel Geld. Dadurch, dass es so Zufall ist, bezahlt man dafür ein kompetitives Team schon so 2.000 bis 5.000 Euro. Und das kreiden eigentlich alle Spieler an, auch wenn sie natürlich gezwungenermaßen kaufen müssen. Und genau, das Geld bekommen sie dann von ihren Vereinen.
Genau, und da habt ihr in dem Podcast mit Tim Latka von Schalke 04 gesprochen, hören wir den mal.
Zeig mir bitte mal einen E-Sport-Titel, wo du zu Beginn des Jahres, also jedes Jahr, seien es jetzt nur 1.500 Euro oder was, ausgeben muss, um erstmal im E-Sport fähig zu sein. Also, dass wir schon damit anfangen und darüber schon reden müssen, daran merkt man schon, dass das so viel falsch läuft. Und da muss ich noch meiner Meinung nach so viel ändern. Aber die letzten Jahre, finde ich, haben wir da leider eher Rückschritte gemacht als große Fortschritte.
Ist das so? Wurden da eher Rückschritte gemacht?
Naja, also EA will daran nichts ändern, der Publisher will daran nichts ändern, weil diese Verkäufe im Spiel, also man kauft sich den Titel und dann nochmal im Game quasi bis 2.000 bis 5.000 Euro irgendwelche Spieler, das ist mega viel Umsatz. Warum sollten die sich ändern? Also ist halt, ja.
Also nicht ganz unumstritten, FIFA 21 kommt heute raus und wenn Sie da noch mehr wissen wollen, im Podcast Unmuted geht es in der aktuellen Folge eine ganze Stunde lang um dieses Spiel, gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und außerdem sprechen wir heute auch über den Soundtrack des neuen FIFA-Games dann in der Tonart nach 15 Uhr. Ganz schön viel FIFA. Erstmal vielen Dank für diesen Überblick an Yannick Hannebohn hier.
Vielen Dank.
Die Unterstützung der Black Lives Matter-Proteste hier in Deutschland, die ist vielleicht für manche ehemalige DDR-Bürgerinnen, DDR-Bürger so eine Art Déjà-vu, weil Anfang der 70er, da gab es eine sehr große Solidaritätsaktion für die schwarze Aktivistin und Kommunistin Angela Davis, die in den USA verhaftet worden ist als mutmaßliche Terroristin. Körbeweise Briefe hat sie damals aus der DDR bekommen. Es gab auch ein Foto mit Erich Honecker. Es kamen Tausende zum Flughafen, als sie nach ihrer Freilassung dann in die DDR kam. Und das alles ist zu sehen in einer neuen Ausstellung über dieses besondere Solidaritätsverhältnis. Ausstellung in Dresden, die heißt 1 Million Rosen für Angela Davis in der Kunsthalle im Lipsiusbau. Und kuratiert hat die Ausstellung Kathleen Reinhardt. Guten Tag, Frau Reinhardt.
Hallo.
Wie kam das denn? Ich glaube, diese Geschichte ist für die allermeisten unbekannt, dass Angela Davis als schwarze Aktivistin so verehrt worden ist in der DDR.
Ja, das ist in der Tat etwas ungewöhnlich vielleicht, wenn man die Geschichte der DDR nur einseitig sieht, möchte ich sagen. Die DDR hat natürlich auch sehr viele Allianzen in Richtung globaler Süden gesponnen. Das heißt eben Mosambik, diese ganzen Angola, also Freiheitsbestrebungen, die sich eben genau nochmal orientieren wollten, ob jetzt Sozialismus oder Kapitalismus. Also wir befinden uns ja mitten im Kalten Krieg. Und da hat sie natürlich auch, ich möchte mal sagen, in das andere Amerika geblickt und dort eben schwarze Kommunistinnen wie beispielsweise Paul Robeson und Angela Davis herausgepickt und zu Volksheldinnen sozusagen fast aufgebaut. Und ja, das war eben so ein ganz, so eine Art Popkultur, könnte man das fast nennen, die eben um Angela Davis da gestrickt wurde.
Was hat man sich denn da politisch von erhofft? Hat man wahrscheinlich schon, ist man davon ausgegangen, dass einem das irgendwie in die Karten spielt?
Natürlich, also es ging sehr viel um Positionierung im Kalten Krieg. Die DDR war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell anerkannt und man hat sich dann natürlich versucht, ins Weltgeschehen einzubringen. Und genau dieser Zufall, möchte ich mal sagen, dass Angela Davis eben bekennende Kommunistin war, dass sie in Westdeutschland studiert hat, aber eben auch Marxistin war, dass sie perfekt Deutsch gesprochen hat, das hat eben alles dazu beigetragen, dass die DDR gesagt hat, wir stricken jetzt hier eine Kampagne darum, gerade eben nach diesen Ereignissen von 68, Prager Frühling, wollte man natürlich hier nochmal gucken, dass man die Jugend nochmal erreicht und ganz anders mitnimmt.
Sie haben das schon angesprochen, genau, das war fast ein popkulturelles Phänomen, sie wurde ikonisiert, kann man fast sagen. Was für einen Einfluss hatte sie letztlich, welche Rolle hat ihre Figur gespielt in der DDR?
Das ist natürlich sehr kompliziert und auch sehr komplex, möchte ich mal sagen. Und das wird in der Ausstellung eben durch auch vor allem diese zeitgenössischen Positionen, die ich eingeladen habe, nochmal ganz anders aufgefächert. Die Problematik ist natürlich, dass durch diese Aneignung von Angela Davis in der DDR ist da natürlich auch sehr viel verloren gegangen. Also sie steht ja wirklich für einen schwarzen Feminismus, für Gleichberechtigung, für Menschenrechte. Und das wurde in der DDR natürlich so ein bisschen, ausgeblendet, verflacht, weil in der DDR natürlich auch Menschenrechte und genau diese Reformen eigentlich, die im Sozialismus passieren sollten, ausgeblendet wurden und die Ausstellung das eben auch nochmal thematisiert, eben in dieser sehr ungewöhnlichen Beziehung.
Wie genau ist das denn in Ihrer Ausstellung zu sehen? Was genau können wir da sehen? Es ist ja ein Kunstmuseum, nicht unbedingt jetzt ein dokumentarisches Museum. Wie arbeiten Sie das auf?
Ja, Also wir haben eben verschiedene Stationen. Es geht, also es strahlt sozusagen aus von so einer Art Archivstruktur. Und in dieser Archivstruktur sind natürlich dann auch diese Postkarten eingebracht. Es gibt Zeitschriften, wo man diese Kampagne nochmal nachverfolgen kann. Es gibt zum Beispiel auch ein Diaset zu sehen, das im Unterricht auch in der DDR verwendet wurde. Aber es geht vor allem darum, eben nochmal dieses Unterschwellige, diese Aneignung, auch diese Exotisierung, die natürlich betrieben wurde, da herauszukitzeln und eben auch zu fragen, wie kommt es, dass sozusagen diese schwarze Kommunistin eben zu dieser Volksheldin, zu dieser Verehrung gelangt ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch der Alltagsrassismus in der DDR überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dadurch, dass man sich ja schon als antirassistisch selbst inszeniert und verstanden hat.
1 Million Rosen für Angela Davis, so heißt die Ausstellung, die morgen startet in der Kunsthalle im Lipsiusbau in Dresden und dann zu sehen ist bis zum 24. Januar. Herzlichen Dank für das Gespräch an die Kuratorin Kathleen Reinhardt hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen auch.
Müssen Frauen sich ausziehen, um ins Museum reinzukommen? Das fragt das Kollektiv Guerilla Girls, weil oft ist es ja tatsächlich so, dass nur wenig Kunst von Frauen zu sehen ist, dafür aber dann zum Beispiel bei den Aktgemälden fast nur Frauen. Das ist eine von sehr vielen Plakataktionen der Guerilla Girls, die schon so vor 35 Jahren angefangen haben, mit dem Ziel eben auf Ungerechtigkeit in der Kunstwelt aufmerksam zu machen. Sexismus, Rassismus und das immer eben mit bissigen, auch humorvollen Aktionen und natürlich immer mit Gorilla-Maske. Das Markenzeichen der Guerilla Girls. Und über all diese 35 Jahre von den Anfängen in New York bis zum weltweit vernetzten Kollektiv gibt es jetzt ein Buch, das heißt The Art of Behaving Badly. Und Alexandra Mangel hat es für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Das ist ja so eine Art Dokumentation der Arbeit, aber wahrscheinlich jetzt kein trockenes Werksverzeichnis, ne?
Nee, trocken schon mal gar nicht. Also Humor gehört hier definitiv zur feministischen Grundausrüstung dazu. Und die Dokumentation der Werke dient ganz klar der Rekrutierung von Mitstreiterinnen. Also man kriegt am Ende des Buchs auch so eine vorgestanzte Gorilla-Maske aus Pappe mitgeliefert, also zum Rausdrücken und gleich losziehen quasi.
Ist das so ein reines Doku-Buch oder was erfährt man alles?
Also es ist ein kurzes Vorwort da, das ist mehr so ein Call to Arms, also ein Aufruf. Und die restlichen fast 200 Seiten zeigen wirklich Arbeiten und Aktionen aus diesen 35 Jahren von 1985 bis heute. Immer mit kommentierenden Bildunterschriften der Girls selbst. 85 geht's los, das ist sozusagen das Gründungsgefecht der Guerilla Girls. Damals, also im Jahr vorher, 84, hatte das New Yorker MoMA eine Schau mit 169 Künstlern, 13 Künstlerinnen und 8 schwarzen Künstlern als repräsentativen Überblick über die internationale zeitgenössische Kunst gezeigt. Und da zog es die Guerilla Girls in den Kampf. Mhm. Und in diesem Kampf haben sie auch gleich ihr bis heute charakteristisches Rüstzeug entwickelt. Und das wären einmal dieses immer wieder erkennbare Layout, so schwarze Blockbuchstaben auf weiß. Dann so ein bissig ironischer Adbuster-Humor, also zum Beispiel ein anderer Klassiker, als du jetzt schon genannt hast, Vorteile einer Künstlerin, Advantages of being a woman artist, besteht darin also zum Beispiel ohne Erfolgsdruck arbeiten, deine Ideen in den Werken anderer fortleben sehen, sich nicht mit einer anstrengenden Professur rumschlagen müssen, also so in dem Sinne.
Ja. Mhm.
Und meine andere Arbeit, so aktueller und auch böser noch von 2018, 3 Arten, ein Museumsschild zu beschriften, wenn der Künstler ein Sextäter ist, when the artist is a sexual predator. Das bezog sich 2018 auf den Fall Chuck Close. Da machen die Girls dann auch sehr schöne Formulierungsvorschläge. Also es ist das Layout, dieser Humor und es ist ganz schlicht das nüchterne Argument der Zahl. Es wird schlicht durchgezählt. Also wie viele Frauen zeigen die Galerien, zeigen die Museen, sind überhaupt repräsentiert. Da gibt es 85 ein ganz bekanntes Poster, mit dem Soho damals bei Nacht und Nebel zugekleistert wurde. Einfach mal Einzelausstellungen von Frauen in den großen New Yorker Museen im Jahr vorher. Guggenheim, 0, Metropolitan, 0, Whitney, 0. Eine einzige Einzelschau einer Frau in den New Yorker Museen, damals 1984.
Also gibt einen sehr plastischen Eindruck über ihre Arbeit, über ihren Stil und es zeigt auch, wie die Truppe sich entwickelt hat. Wahrscheinlich sind ja 35 Jahre, die das Buch umfasst.
Also auf jeden Fall, man kriegt dieses Arsenal, was sich durchzieht, aber mir war zum Beispiel nicht klar, wie stark die Girls sich seitdem auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel die Musik oder die Filmbranche eingemischt haben, also zum Beispiel der anatomisch korrekte Oscar. natürlich mit Bauch statt Sixpack, weiß und männlich, genau wie die Oscar-Gewinner. Also da wurden große Billboards in Hollywood geschaltet. Außerdem sind die längst weltweit aktiv und das zeigt dieses Buch auch mit Aktionen zum Beispiel in Brasilien, Indien oder Hongkong. Nur ins Netz, das war zumindest so mein Eindruck, scheinen die sich teilweise eher zögerlich zu wagen. Also es sind schon eher Anhängerinnen des analogen, des physischen Straßenkampfes.
Was irgendwie dann zu diesem Anarchischen auch ganz gut passt vielleicht. Bei so einem Buch kann es ja manchmal die Gefahr geben, dass man sich selber irgendwie vielleicht zu toll darstellt und zu sehr selbst feiert. Wie ist das in diesem Fall?
Hatte ich auch so gedacht und war ein bisschen skeptisch, aber reine Feier geht in dem Fall gar nicht, weil die Girls in dem Buch auch immer wieder ganz eindrucksvoll die eigene Erfolglosigkeit demonstrieren müssen. Und das machen sie, indem sie eigene Arbeiten immer wieder updaten, also schlicht auch neu durchzählen. Zum Beispiel Vergleich 85 und 2015, wieder die Einzelausstellungen der Frauen, der Künstlerinnen, 30 Jahre später in großen New Yorker Museen, jeweils eine, einmal OH, zwei, oh my God. Mhm. Also da wird schon deutlich, dass die Strukturen, die hier under attack sind, auch in 35 Jahren Aktivistinnenarbeit nicht wirklich grundlegend geändert werden können. Das ist also eher frustrierend als jetzt ein Grund zum Feiern. Aber, fettes Aber, was die Truppe eben in 35 Jahren angerichtet hat und wofür die sich von mir aus auch gerne mal auf die Schulter klopfen können, ist wirklich Image Damage, also schwerer Image-Schaden an einem schwerreichen, völlig intransparenten, bis heute weiß und männlich dominierten Kunstbetrieb, der halt so gern behauptet, dass das, was er zeigt, Talent, Kunst, Genie, Kreativität repräsentiert, so wie es wirklich quasi gottgegeben oder von Natur aus, wie auch immer man das ideologisch definieren will, ist. Und dass dem nicht so ist, sondern dass eine Gesellschaft mit den Fähigkeiten, die da vorhanden sind, dort nicht vertreten wird. Das haben die Girls mal sehr klar gemacht.
Also eine klare Empfehlung. Das Buch heißt Guerilla Girls. The Art of Behaving Badly ist nur auf Englisch erschienen im Abrams & Chronicle Verlag. Kostet 21,99 € und es lohnt sich, sagt Alexandra Mangel. Vielen Dank.
Ja, bitte.